Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Benaja Miete und ich darf heute eine Reihe von Predigten weiterführen, die uns als Gemeinde biblische Gesetzestexte verständlicher machen. Wir hatten dazu eine Predigtschulung und es gab einige Predigten, die sich damit befasst haben. Heute das Thema: Du sollst nicht neidisch sein. Die bisherigen Predigten, um mal ein bisschen zurückzuschauen, die haben sich mit verschiedenen Themen befasst. Zum einen gab es so eine Einführung ganz allgemein von Jürgen zu biblischen Gesetzestexten. Da gab es so Unterscheidungen, solche Gruppen und solche Gruppen. Gehe ich auch kurz da nochmal auf ein paar wiederholende Dinge ein. Dann hat uns der Christian über kultische Gesetze, also über Opfer im Alten Testament eine Predigt gehalten und was die mit Jesus Christus zu tun haben. Es ging dann weiter, dass der Lukas uns etwas zum Sabbat erzählt hat, was der für uns als Christen heute noch zu sagen hat. Und der Stefan, der hat mit seiner Predigt auch schon eines der 10 Gebote mit uns besprochen, nämlich das Gebot: Du sollst nicht stehlen. Und diese Predigten, die könnt ihr gern auch, falls ihr die verpasst habt, als Podcast nachhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Zur Wiederholung: Es gibt im Alten Testament tatsächlich 2 große Gruppen von Geboten. Und zwar unterscheiden wir da zwischen sogenannten kultischen und moralischen Geboten. Kultische Gebote, das sind die Gebote, die alle mit dem Tempel, mit Opfern oder auch vor dem Tempel, mit der Stiftshütte zu tun hatten. Und die sind alle für uns als Christen durch Jesus Christus erfüllt worden. Denn Jesus Christus, das glauben wir, ist für uns das ultimative Opfer geworden. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Und diese für den Tempel und für den Opferkult geltenden Regeln, die gelten für uns nicht mehr. Und dann gibt es eben noch die anderen Gebote, die moralischen Gebote. Die gelten weiterhin für uns und die sind zusammengefasst in einem sogenannten Liebesgebot von Jesus. Er sagt: Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Und die sind heute genauso noch relevant für uns, wie sie damals waren für die Menschen, die sie erhalten haben, das Volk Israel, weil sie ganz universell einfach für unser Zusammenleben als Menschen und unsere Beziehung zu Gott wichtig sind. Das als Vorbemerkung: Diese 2 Gruppen gab es. Das Gebot, was wir uns heute anschauen wollen, ist da auf der rechten Seite anzusiedeln. Dann möchte ich auf ein paar allgemeine Sachen nochmal zurückkommen. 10 Gebote. Was war das eigentlich für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen? Ich möchte es nochmal wiederholen. Das sind also moralische Gebote und bevor ich auf dieses 10. und letzte Gebot, du sollst nicht neidisch sein oder du sollst nicht begehren, komme, möchte ich nochmal darauf eingehen, was es mit diesen 10 Geboten auf sich hat. Wir haben genau 2-mal in dem Alten Testament diese Gebote vorgestellt, und zwar einmal im 2. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17 und dann noch einmal im 5. Buch Mose, Kapitel 5, die Verse 6 bis 21. Und wer irgendwie schon mal was von den 10 Geboten gehört hat, der verbindet damit wahrscheinlich, dass das irgendwie Gebote, Verbote, Regeln von Gott sind, dass die sich einfach aufzählen lassen, irgendwie so 10 Stück, dass die auf 2 Tafeln standen und dass da irgendwas noch war mit dem Volk Israel, mit Mose und mit dem Berg Sinai. Und das ist gar nicht so falsch. Wir sind nämlich dabei, wenn wir im 2. Buch Mose lesen, dass Gott das Volk Israel aus dem Land Ägypten aus der Sklaverei befreit. Wir kennen die Geschichte hier mit den 10 Plagen. Und Mose führt dann das Volk zu Fuß, zum Fuß des Volkes, des Berges Sinai. Und dort lädt Gott das Volk zu einer Bundesbeziehung ein. Also Gott bietet dem Volk Israel eine ganz enge Beziehung an und sagt, ihr könnt mein Volk sein und ich gebe euch ein paar Regeln. Und das Volk Israel nimmt dieses Angebot begeistert an und so erscheint dann Gottes Gegenwart auf dem Gipfel des Berges. Mose steigt als Repräsentant des Volkes nach oben und Gott beginnt mit den grundlegenden Vereinbarungen dieses Bundes, den uns bekannten 10 Geboten. Wichtig dabei ist, dass diese 10 Gebote nicht dazu dienen, dass eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen auf der anderen Seite hergestellt wird. Diese Beziehung, die gab es schon, Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Aber diese 10 Gebote regeln eben das Miteinander. Wie kann man denn bitte schön in dieser Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen leben? Und diese Gebote, die sollten Auswirkungen haben auf das Leben der Menschen und sichtbar werden. Welche Auswirkungen das hatte, das lesen wir in dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 5 und 6. Da heißt es, jetzt sollt ihr wissen, wenn ihr meine Worte sorgsam beachtet und euch an die Bestimmungen des Bundes haltet, den ich mit euch schließen werde, dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Solch eine Stellung hat kein anderes Volk. Mir gehört zwar die ganze Welt, aber ihr sollt für mich ein Königreich von Priestern sein, ein Volk, das mir geweiht ist. Diese Worte sollst du den Israeliten übermitteln. So Gott sagt das zu Mose. Also dieser Bund, den Gott mit dem Volk schließt und auch das Gesetz, was dazugehört, die haben zum Ziel, dass Israel als Eigentumsvolk Gottes, als eine königliche Priesterschaft, allen anderen Völkern drumherum, die da leben, Gott zeigt, wie Gott wirklich ist. Die anderen Völker sollen das an diesem Volk erkennen. Und damit ist das Ziel des Bundes einerseits, dass eine enge Beziehung mit Gott geregelt ist und dass sie deutlich eben auf der anderen Seite nach außen tritt, dass jeder sehen kann, dieses Volk ist anders. Das Volk vermittelt ganz besondere, heilige Eigenschaften von diesem Gott. Das Volk Israel bekommt diesen Bund angeboten und geht auch darauf ein. Es schließt diesen Bund mit Gott und das ist ja auch verständlich. Da sind irgendwie nur 10 Dinge zu beachten. Ist doch ganz einfach, 10 Dinge beachten und Vorbild für Millionen werden. Klingt doch ziemlich entspannt. Die meisten, die hier sitzen, die wissen, dass das nicht so einfach ist mit dem Einhalten der 10 Gebote. Und deswegen ist es auch sehr passend, dass wir uns mit einem dieser 10 Gebote heute auseinandersetzen. Weil ich denke, es ist eines der Gebote, das wahrscheinlich mit am häufigsten übertreten wird. Das 10. und letzte Gebot. Wir lesen da. 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat, oder auch du sollst nicht neidisch sein. Zusammengefasst. Begehren, was ein anderer hat, ist meiner Meinung nach eines der ersten Gebote, die wir als Menschen übertreten. Seitdem ich viel Zeit auf Spielplätzen verbringe, meiner Tochter, kann ich sagen, dass es wirklich sehr viele Dinge gibt, die selbst schon die kleinsten Kinder sich gegenseitig streitig machen, wo sie rüber sich gegenseitig beneiden. Und es geht so einfach, dass wir etwas sehen, was irgendeinem anderen gehört, und wir wollen es irgendwie für uns haben. Wir sehen etwas und zack, ist der Gedanke auch schon da. Das Interessante ist bei diesem Gebot, im Gegensatz zu all den anderen Geboten, wo es um die anderen Menschen geht, mit denen wir zusammenleben, ist, dass hier ganz konkret ein Bereich angesprochen wird, nämlich der unserer Gedanken. Hier ist keine Tat verboten, im Sinne von, du sollst nicht töten, sondern hier sind Gedanken angesprochen. Und Menschen können zwar durch ihre Taten und durch ihre Worte ein gutes Bild nach außen abgeben, aber Gott sind als einzigem auch die Gedanken nicht verborgen. Er sieht alles und er ist nur logisch, dass er von den Menschen fordert, dass sie auch ihre eigenen Gedanken aufräumen. Und trotzdem wird es irgendwie, finde ich, ein bisschen merkwürdig. Wie will man denn seine eigenen Gedanken richtig kontrollieren? Die Gedanken passieren einem doch irgendwie so gefühlt. Und wie kann man das in einem Gebot verbieten, bestimmte Gedanken? Und die Frage könnte auch sein, ist Gott nicht irgendwie unfair, dass er von uns Menschen etwas verlangt, was wir doch niemals halten können? Um das zu beantworten, müssen wir verstehen, dass die 10 Gebote kein typischer Gesetzestext sind. Wir müssen noch einmal zurückgehen. Wir müssen noch einmal auf die 10 Gebote im Großen und Ganzen eingehen. Wir finden nämlich diesen Begriff 10 Gebote nirgendwo in der Bibel. Der ist erst später dazugekommen, ist als 10 Gebote bezeichnet worden. Wenn wir irgendwo im Alten Testament diese Gruppe an Geboten sehen und die irgendwo bezeichnet wird, dann wird das oft als Wort oder Worte bezeichnet. So werden die 10 Gebote mit der Bezeichnung diese Worte in 2. Mose 20, Vers 1 eingeleitet. Und das gilt auch für 5. Mose 9, Vers 10, wo sie dann wiederholt werden. Nachdem der Bund zwischen Israel und Gott geschlossen wurde, wird nun nur noch von den Worten des Bundes oder von den 10 Worten gesprochen. Und das Interessante ist, mit diesem Wort ist etwas gemeint, was zwar ein Gebot sein kann, aber eben noch viel mehr umfasst. Deswegen sind die 10 Gebote deutlich mehr als nur Gebote. Und das Verbot, hier etwas zu begehren oder auf jemanden neidisch zu sein, das lässt sich, wie gesagt, nicht einfach menschlich kontrollieren und ein Verstoß dagegen deswegen auch nicht einfach in einem Gerichtsprozess verurteilen. Erst wenn man diese Gedanken dann irgendwie in eine Tat umsetzt, wird dann das Nicht-Einhalten des Gebotes auch sichtbar. Gott kommt es jedoch nicht auf für alle sichtbare und einfach zu bewertende Taten an, sondern er wünscht sich zuallererst eine ganz tiefe Beziehung zu uns Menschen. Wenn ihr zu den 10 Geboten irgendwie Fragen habt, euch das interessiert, worum geht es da ganz grundlegend, auch nochmal kann ich empfehlen, der Benjamin Lange, der eigentlich hier bei den Spandauer Bibeltagen dieses Jahr da gewesen wäre, der hat ein Buch dazu geschrieben, die 10 Gebote. Das kann ich nur empfehlen, wenn ihr zu den 10 Geboten euch noch weiter oder mit ihnen auseinandersetzen möchtet. Kommen wir nochmal konkret zu diesem Gebot zurück. Von all den Geboten, die sich mit dem zwischenmenschlichen Verhalten befassen, ist das 10. Gebot das längste. Erinnert euch, du sollst nicht töten, zum Beispiel, sehr kurz und knapp. Das hier ist ein bisschen umfangreicher. Und es enthält nämlich auch ein paar Beispiele. Vielleicht ist es aber auch das längste, weil diese Sünde, die wir in Gedanken begehen, vielleicht die ist, die am häufigsten vorkommt. Gegenüber Diebstahl, Ehebruch oder Mord wirkt dieses Gebot ja fast ein bisschen harmlos. Ja, fast zu nett. Möglicherweise braucht es deswegen an dieser Stelle nochmal eine doppelte Verneinung, die auch besonders ist bei diesem Gebot gegenüber den anderen Geboten. Hier steht, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und dieses Gebot wird im Gegensatz zu den anderen Geboten, wie ich schon sagte, mit Beispielen verdeutlicht. Als erstes sollen wir nicht das Haus unseres Nächsten begehren. Haus steht hier nicht für das Gebäude, sondern ist ein Oberbegriff für den Verantwortungsbereich eines Mannes in der damaligen Zeit. Und das ist ganz wichtig, weil man beim Weiterlesen vielleicht denken könnte, hier die Knechte, Mägde, die Frau, das ist alles hier der Besitz des Mannes. Ist es nicht, sondern es ist ein Verantwortungsbereich, der hier benannt ist, über den man ja nur in gewisser Weise verfügen kann. Und dieser Verantwortungsbereich, ich habe das mal hier so versucht darzustellen, der wird immer weiter gespannt. Im Zentrum stehen die engsten menschlichen Beziehungen, also der Partner, die Partnerin, die Familie. Es geht weiter bei den Knechten und Mägden mit weiteren Personen im Umfeld. Dann werden da Tiere, Lebewesen, andere Lebewesen genannt. Und es geht bis zu allem, was sonst einer Person gehört. Das ist sozusagen der weiteste Bereich, der hier genannt wird. Und jedes dieser hier genannten Beispiele, sei es die Frau, sei es der Knecht, die Magd, sei es das Rind, der Esel, sei es alles andere, das sind alles Musterbeispiele. So sind diese alttestamentlichen Texte aufgebaut. Das heißt, nur weil hier steht, dass ein Mann die Frau seines Nächsten nicht begehren soll, bedeutet das nicht automatisch, dass dann kein Problem bedeutet, wenn die Frau den Mann der nächsten Frau begehrt. Also eigentlich wird hier jegliche Begierde nach einem Menschen oder einer Sache verboten, wenn sie in den Verantwortungsbereich einer anderen Person gehört. Und man merkt, im Alten Testament, hier bei diesem Gebot, wird jetzt schon ein recht großer Rahmen abgesteckt. Also hier werden nicht irgendwelche Einschränkungen gemacht, sondern das ist sehr weit gefasst. Ja, wir sehen das als letztes, alles, was dein Nächster hat, sollst du nicht begehren. Wir wollen uns nochmal drei weitere Textstellen anschauen, die sich mit diesem Thema Begehren, Begierde beschäftigen, damit wir noch ein besseres Verständnis dafür bekommen, was ist eigentlich mit diesem Gebot gemeint. Die 10 Gebote sind nämlich interessanterweise erst die dritte Erwähnung des Wortes Begehren im Alten Testament. Vorher wird das Wort Begehren nur einmal in der Schöpfung und einmal beim Sündenfall verwendet. Das Wort Begehren meint, und das ist ganz wichtig, erstmal prinzipiell im Alten Testament nichts Negatives. Es kann auch was ganz Positives sein und etwas Schönes, was auf einen geliebten Gegenstand, eine geliebte Person bezogen ist. So finden wir bei dem ersten Beispiel in der Schöpfung den Text 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, die lieblich oder übersetzt begehrenswert anzusehen und gut zur Speise waren. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gottes Schöpfung ist für den Menschen geschaffen. Und er weckt durch Schönheit und Attraktivität Vorfreude auf Genuss. Und diese Form von Begierde ist nichts Schlechtes. Sie bezieht sich auf das, was Gott gegeben hat für den Menschen. Positiv. Auf der anderen Seite ist dann direkt im nächsten Kapitel noch einmal die Erwähnung von Begierde. Das ist beim Sündenfall. 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Hier bei diesen zwei Texten merken wir ganz klar diesen Unterschied zwischen gutem und schlechtem Begehren. Und schlechtes Begehren fängt dort an, wo der Mensch etwas haben möchte, was ihm nicht von Gott gegeben wurde oder, wie in diesem Fall, ganz konkret sogar von Gott verboten wurde. Mit dem 10. Gebot verurteilt Gott diese menschliche Haltung, die immer mehr haben will und sein will als das, was Gott ihm gegeben hat. Und das geht auch weiter. Begehren ist ein Stück weit Misstrauen gegenüber Gott. Wie oft sind wir unzufrieden und misstrauen damit Gott in unserem tiefsten Innern? Wir können uns gar nicht vorstellen, dass Gott es gut mit uns meint, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Und dass er zur richtigen Zeit handelt. Und dass das, was er uns gibt, auch ausreicht. Adam und Eva, die hatten einen vollen Garten, voller Bäume, von denen sie ausdrücklich essen durften. Und was machen sie? Sie nehmen von einem von zwei Bäumen, von denen sie nicht essen dürfen. In der Bibel finden wir zu diesem Misstrauen Gott gegenüber und den entsprechenden Auswirkungen auf ein Leben folgende weitere Begebenheit. Jakob, eine Person des Alten Testaments, war mit zwei Schwestern verheiratet. Gleichzeitig. Schwierig. Wir werden dieses Jahr noch eine Predigt zum Thema Polygamie hören. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Auf jeden Fall sind diese beiden Frauen mit dem Jakob verheiratet und eine von beiden bekommt jetzt Kinder, die andere aber nicht. Und natürlich war an dieser Stelle der Neid auf die Schwester groß. Ich lese noch einmal aus 1. Mose 30, Vers 1. Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da beneidete Rahel ihre Schwester und sprach zu Jakob: Gib mir Kinder, und wenn nicht, so sterbe ich. Rahel begehrt das, was ihre Schwester hatte, und nahm nun die Sache in die eigene Hand. Also die Geschichte geht so weiter, dass die Rahel ihre Magd Silpa ihrem Mann zur Frau gibt, damit diese Magd Kinder bekommt in ihrem Namen. So eine Art Leihmutterschaft, könnte man vielleicht sagen. Und tatsächlich bekommt diese Rahel auch mehrere Kinder von Jakob. Das wiederum macht die Sache für Rahel nicht wirklich einfacher, sondern eher noch viel komplizierter. Und wenn wir die Geschichte zu Ende lesen, merken wir, Rahel bekommt trotzdem noch selber Kinder am Ende der Geschichte, aber sie hat Gott nicht vertraut, dass er einen guten Plan mit ihr hatte. Wichtig ist für uns an dieser Stelle noch einmal die Erinnerung, dass die Gebote für das Volk Israel in erster Linie gegeben wurden. Das Volk Israel lebte mit Gott in einem Bund. Und dieser Bund wurde in der Person Jesus Christus für uns Menschen vollständig erfüllt. Der Sohn Gottes erfüllt alle Forderungen des Vaters an unserer Stelle. Wir als Christen berufen uns darauf, dass Jesus für unsere Schuld, also für alle unsere Vergehen gegenüber Gott und unserem Nächsten gebüßt hat. Wir alle leben aus Gnade. Heißt das aber, dass wir jetzt dieses Gebot, du sollst nicht begehren, nicht mehr halten brauchen? Wir finden zum Einhalten von Geboten aus dem Alten Testament im Neuen Testament immer wieder eine ganz klare Übertragung von Jesus. Er greift nämlich gerade diese moralischen Gebote immer wieder auf und bespricht sie mit seinen Jüngern. Und das ist sehr praktisch für uns. und ein klares Beispiel, wie wir mit diesem Gebot umgehen sollen. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 43: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also es ist immer so eine einfache Formel, die man da im Neuen Testament bei Jesus findet. Ihr habt das Gebot gehört, ihr habt das schon aus dem Alten Testament mitgegeben bekommen. Ich aber sage euch, dass dieses Gebot noch viel umfassender ist. Ja, und wer beim Hören des Gebotes oder beim Lesen jetzt gerade gedacht hat, das ist schon heftig, das ist schon herausfordernd, aber irgendwie machbar. Ne? Also in diesem Beispiel, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, die Menschen zu lieben, die man mag in der Familie, die nett sind, das kriegt man hin, und die Feinde hassen, das schaffe ich auch. Aber wenn man dann diese Konkretisierung von Jesus hier liest, dann fängt das Gebot ja viel früher an als gedacht. Und man ist eigentlich völlig unfähig, das komplett einzuhalten. Weil Jesus das ja hier auf ein ganz anderes Niveau hebt. Der sagt, nee, nee, nicht bloß den Nächsten lieben und den Feind hassen, sondern auch die Feinde sollt ihr bitte schön lieben. Weil wenn ihr nur eure Leute liebt, die ihr auch mögt, das macht doch jeder. Da kann man doch gar nicht dran erkennen, dass ihr wirklich Kinder Gottes seid. Und spätestens, wenn man dann noch den letzten Satz hier liest, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, da merkt man, dass dieses Gebot noch viel weiter darüber hinausgeht. Niemand ist doch vollkommen wie Gott. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Und die Gebote im Alten Testament sind damit nur ein kleiner Ausschnitt eines viel größeren, eines umfassenderen und absolut radikalen Konzeptes. Und dieses Konzept, das gilt für uns. Es ist das Konzept der Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten, welches Jesus uns vorgelebt und aufgetragen hat. Und das gilt auch für dieses heutige Gebot. Wo fängt denn dann, du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein, an? Ich habe hier nur mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo das anfangen kann. Ich glaube, das geht noch viel weiter. Ich denke, dass es einerseits hier um das Thema Undankbarkeit geht und Unzufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen. Denn da, wo ich nicht mehr dankbar bin für das, was Gott mir gegeben hat, da geht mein Blick ja automatisch rüber zum Nächsten. Gibt es ja dieses wunderbare Sprichwort, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Nicht nur auf Gärten bezogen, sondern auf viele andere Sachen. Also da, wo ich undankbar oder unzufrieden bin mit meinem eigenen Leben, mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Oder auch, wenn ich immer mehr und Neues brauche, das ist völlig normal in unserer heutigen Konsumgesellschaft. Das geht aber schnell in so eine Sucht über. Die Bibel nennt das Habsucht. Oder wenn ich mich einfach nicht mehr freuen kann, wenn andere etwas haben oder sind, bin ich schon falsch abgebogen. Wenn ich Leuten nicht mehr ihren Erfolg, ihre Schönheit oder irgendwelche Dinge, die sie haben, gönnen kann, dann fängt da schon dieses Gebot, du sollst nicht begehren, an. Oder wenn ich glaube, dass Gott es nicht gut mit mir meint, dann sehe ich das wie bei der Rahel im Alten Testament. Dann vertraue ich Gott nicht mehr, dass er mir das Beste schenken will. Ich suche meine Erfüllung gern auch an anderer Stelle, wenn Gott mir nicht mehr das gibt, was ich von ihm erwarte. Oder wenn ich ständig meine Rechte einfordern muss, weil ich denke, ich habe sie und mich immer wieder mit anderen Menschen vergleichen muss, dann begehre ich doch das, was die anderen haben. Und ich hoffe, ihr habt euch so ein bisschen vielleicht ertappt gefühlt bei diesen Punkten. Ich mich auf jeden Fall. Weil für mich steht ziemlich fest, dieses Gebot, das steht den Werten unserer heutigen Gesellschaft total gegenüber. Auf der anderen Seite. Wenn wir irgendwie Werbung schauen, irgendwas sehen, dann wird doch da proklamiert, du brauchst das. Nimm es dir. Es geht um dich. Und Gott hat ganz andere Ziele. Unser Blick soll zu ihm gehen und zu unserem Nächsten. Und deswegen habe ich schließlich noch mal ein paar Gegenmittel mitgebracht, die auch gute Anwendung für unser Leben sein können. Ich feiere mein Leben mit oder trotz seiner Grenzen. Das, was mir von Gott geschenkt wurde, ist gut und ausreichend. Und das möchte ich jetzt in verschiedene Richtungen sehen. Das, was Gott mir geschenkt hat, genetisch zum Beispiel. Ich hätte auch gern mehr Haare. Ob es das Haus ist, ob es also etwas Materielles ist, ein Auto oder Personen, oder ob das intellektuell ist, dass ich denke, ach, der hat einen Doktortitel, ich nicht. Was auch immer. In so vielen Bereichen, da geht es darum, dass wir Grenzen haben und dass wir trotz dieser Grenzen Gott loben sollen. Er hat uns etwas geschenkt und das ist gut und ausreichend. Dann ganz grundsätzlich geht es darum, einfach seine Dankbarkeit auszudrücken gegenüber Gott. Es zum Ritual sich zu machen, Gott beim Beten zu danken, eine Liste zu machen, die tagtäglich wachsen kann für alles das, was Gott einem geschenkt hat. Und ihr werdet erstaunt sein, was da alles zusammenkommt, wenn man diese Liste immer mal weiterführt, womit wir beschenkt sind, gerade hier in unserer westlichen Welt. Auch auf eigene Rechte zu verzichten. Ich muss nicht immer der oder die Erste sein. Ich muss nicht alles für mich haben. Den Nächsten zuerst im Blick zu haben, wird auf einmal normal. Bei der Parkplatzsuche, mit dem Auto, bei der Schlange an der Kasse, beim Kaffeebehälter nach dem Gottesdienst, an so vielen Stellen, den anderen im Blick zu haben und auf eigene Rechte zu verzichten, ist ein Anfang. Dann seine Freude darüber auszudrücken, dass der andere etwas gut kann. Sich mitzufreuen. Sprecht doch einfach Menschen mal an und sag ihnen, dass du dich freust, dass sie etwas gut können. Und das ist egal, wenn du das nicht kannst. Ich freue mich, dass Ede so gut singen kann. Ich kann das nicht. Aber es ist gut, dass Ede das kann, für uns als Gemeinde. Und ich danke Gott für die Dinge, das finde ich ziemlich krass, die in meinem Leben defizitär sind. Und das ist nochmal ein anderer Gedanke als der erste, denn ich danke nicht trotz meiner Defizite, sondern ich danke Gott ganz konkret für die Defizite. Warum sollte ich das tun? 2. Korinther 11, Vers 30, der Apostel Paulus sagt da, wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Warum? Weil ich darauf vertraue, dass Gott keinen Fehler macht. Dass da, wo ich etwas nicht kann, nicht habe, Gott diesen Mangel ausfüllt. Und ganz abschließend und zusammengefasst geht es aus meiner Sicht noch einen Schritt weiter. Nämlich, dass wir als Christen ein Ziel haben, nämlich dieses Ziel ist Gott selbst. Und dass wir ihm dankbar sind dafür, dass wir ihn haben. Der Schöpfer des Universums, er kennt mich und er will eine Beziehung mit mir haben. Ist das nicht großartig? Er ist ewig, er ist allwissend, er ist gut. Ich bin sein Kind und in ihm ist alles, was ich brauche. So drückt das auch dieser Psalm aus, finde ich ganz wunderbar zusammenfassend, Psalm 16, Vers 2. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Und das wünsche ich uns, dass Gott uns das jeden Tag schenkt, dass wir ihn suchen, erfahren und es auch bekennen können, dass er unser größtes Glück ist.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.